Irgendwie hatten die vergessen, nach Hause zu gehen. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Und dann begann der erste Holocaust, kann man sagen, der erste Pogrom, die erste Judenverfolgung. Dieser Pharao, wir kennen die Geschichte, der dachte sich aus, so lesen wir im Vers 22, der Pharao sagt in seinem Herzen zu seinem Volk: Werft alle Söhne, die ihnen, den Hebräern, geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Also das ist ja, wenn man das biologisch sieht, eigentlich das Ende einer Nation, wenn die Männer aussterben oder die Frauen. Und dann beginnt es in Kapitel 2. Und ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau, und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass er, also der Knabe, schön war, oder Toff steht da eigentlich, gut, vollkommen, da verbarg sie ihn 3 Monate lang. Also so lange, wie man stillen konnte und das Baby ruhig bekam, aber irgendwann war es nicht mehr zu verbergen. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen, hier steht es, ein Kästchen, eine Arche, ein Mosekörbchen sozusagen, aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech. Also machte es, ne, die Ranger werden das hier wissen und die Pfadfinder, ne, macht es also richtig sturm- und wetterfest, dass es auf dem Wasser schwimmen kann, und legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Nur wenn du den Nil dir der damaligen Zeit vorstellst, da gab es Krokodile und Nilpferde drin. Also das ist kein sicherer Ort. Interessant, wir haben ja heute 2 Miriams, die Miriam, die hier durch den Gottesdienst leiten, die Miriam, die Lobpreis. Und die Miriam war ja die große Schwester von Mose. Und für mich ist das so ein Sinnbild, wie diese ganze Geschichte wie ein Bilderbuch ist. Also Gott hat uns diese Lebensgeschichten unserer Vorgänger gegeben wie ein Bilderbuch, wie ein Schaufenster, an dem wir etwas lernen können. Und Miriam war die große Schwester wie der Heilige Geist, der aufpasst, am Ufer steht und das Ganze beobachtet. Und dann wissen wir, wie die Geschichte weitergeht. Ich lese mal ein paar Verse weiter. Und als das Kind groß geworden war, da brachte die Miriam es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose. Im Ägyptischen heißt dieser Name übersetzt der Sohn oder das Kind ohne Vater. Und im Hebräischen heißt derselbe Name der Herausgezogene, also so wie ein Kind aus dem Mutterleib gezogen wird, oder sein Wortspiel, oder der ausziehen wird. Irgendwie ist sein Name schon prophetisch gewesen. Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Soweit erstmal zu der biblischen Geschichte. Ich stelle mich aber erstmal kurz vorher selber nochmal vor. Mein Name ist Matthias Hoffmann. Und wenn ihr mich im Himmel suchen solltet, hier werdet ihr mich dran wieder erkennen. Ich bin der Mann mit dem Plüscherz und ich schäme mich nicht. Früher hätte ich das obermegamäßig peinlich gefunden. Aber jetzt erinnert mich dieses Herz an das Herz Gottes. An das große Vaterherz Gottes. Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab. Hierhin hat er sein Herz gehängt. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person. Ich habe so viele Jahrzehnte einem herzlosen Gott gedient und ich kenne so viele Menschen auf der Welt. Ich nehme mal an, auch die meisten Menschen hier in Pforzheim, die wissen nicht, dass Gott ein Herz voller Liebe hat. Dass Gott überhaupt ein herzlicher Gott ist. Guck mal, ein Gott mit einem weichen Herzen. Viele kennen einen hartherzigen Gott, einen strafenden Gott, einen Richtergott. Wie oft habe ich das erlebt, dass Menschen zu mir kamen und sagen: Was habe ich getan, dass Gott mich so straft? Aber Gott ist ein Vater, ein Abba-Vater voller Liebe. Jesus Christus kam, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, damit sind wir alle auf derselben Basis. Das glauben wir doch, oder? Ja, stimmt das? Ja, und er ist am dritten Tag von Toten auferstanden, stimmt das? Einige brauchen heute Morgen auch noch eine Auferstehung, glaube ich, so vom Kaffee intravenös gibt es nachher. Und dann ist er gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Und da freuen wir uns als pfingstlich-charismatische Christen, dass wir sagen: Ja, der Heilige Geist ist wichtig. Derselbe Geist, der Christus von Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in uns. Ja, und deshalb glauben wir immer noch, dass Gott Kranke heilt. Wer hat hier mal eine Krankenheilung erlebt aufgrund von Gebet? Es können noch mehr werden. Wer hat erlebt, dass Gott Gebet erhört, wenn wir zu beten? Das sind schon ein paar mehr. Also er ist lebendig, es ist real, das Reich Gottes ist real. Aber er ist auch noch aus einem dritten Grund gekommen, um uns zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Weil die allermeisten Menschen und auch die allermeisten Christen wissen das nicht zutiefst. Die Juden wussten es damals nicht. Sie beteten den heiligen El Shaddai-Gott an, den Yahweh, dessen Namen sie nicht wagten auszusprechen. Aber Jesus kam und sagte, dieser Yahweh ist Abba, Papa, Daddy, Baba, lieber Vater. Das ist, und da haben die eine Krise gekriegt, haben gesagt, das ist Gotteslästerung, so kann man nicht von Gott reden. So kindlich, so kindisch, so menschlich. Wenn man nicht von Gott menschlich reden kann, dann befürchte ich, redet man von ihm unmenschlich. Ja, er ist natürlich mehr als Mensch, aber wir sind geschaffen nach seinem Bild. Er ist Vater, wir sind Kinder, wir sind Söhne und Töchter, geliebte Menschen. Und heute erzähle ich euch die Geschichte von einem dieser Söhne. Und Mose wird genannt der Freund Gottes. Und ist das nicht interessant, dass sein Name Mose eigentlich Sohn heißt? Übrigens, David heißt der vom Vater Geliebte. Irgendwie schon im Alten Testament legt Gott wie so eine Schnitzeljagd, ja? Er legt schon ein paar Spuren aus und sagt, guck doch mal genauer hin. Das war immer schon von Ewigkeit her mein Wunsch, dass ihr entdeckt, ich bin euer wahrer Vater. Viel mehr als ein Vater euch lieben kann, eine Mutter euch lieben kann. Eure Eltern, die üben alle noch. Ja, aber ich bin der vollkommene Vater. Schauen wir uns mal ein bisschen die Person Mose an. Und lieber Bruder, danke schön, du machst schon die PowerPoint an. Gucken wir uns mal die erste Folie an. Mose ist eine beeindruckende Person in der Geschichte Gottes. Ich mag dieses Wortspiel History, die Englisch können. His story, das heißt seine Geschichte. Die ganze Weltgeschichte ist seine Geschichte, Gottes Geschichte. Wir verstehen das nicht immer auf den ersten Blick und denken, Gott, was soll denn das? Der Trump, der Erdogan, dies und das und das. Wir sehen die Welt nur sehr kurzsichtig. Aber Gott schreibt auch heute, bis heute, seine Geschichte mit seinen Menschen. Und du bist ein Teil davon und ich auch. Er schreibt seine Geschichte, his story, seine Geschichte mit unserem Leben. Mose war einer, mit dem Gott große Geschichte, Heilsgeschichte sogar schreiben konnte. Für das Volk Israel, für die Juden, ist Mose die zentrale Gestalt. Sie haben sich als die Kinder des Mose gesehen. Gott sagt uns, wir sind die Kinder Abrahams, die Kinder des Vertrauens. Mose brachte das Gesetz, Abraham brachte das Vertrauen. Denkt mal drüber nach. Okay, Mose war eine große, bedeutende Person im Alten Testament. Er war Retter, er war Führergestalt. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mal ein Brainstorming machen würden, was uns alles zu Mose einfällt, da würden uns viele, viele biblische Geschichten einfallen. Da ist zum Beispiel natürlich ganz wichtig die Passanacht, wo das Blut des Lammes an die Türen gestrichen wurde und das Volk Israel gehen konnte. Und ach, vorher waren ja die 10 Plagen. Let my people go, ja, Pharao. Dann das Rote Meer, natürlich. Das teilte Mose mit dem Stab, ne? Hier, Bruder Bimbam, ne? So ein Stab. Oh Mann. Und dann hältst du so einen Stab da über dem Wasser und dann soll ein Wunder passieren. Ja, viele Wundergeschichten. Manna vom Himmel. Manna, 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 Manna. Wachteln. Wasser aus dem Felsen. Mensch, so viel Geschichte. Ich weiß noch, als Kind, ich liebte die Moses-Geschichten. Weil da war echt Action, da war was los. Aber nicht nur das, wir haben ja 5 Bücher Mose. Überhaupt begann ja mit Moses erst die ganze literarische Welt der Bibel, dass man es aufschreiben konnte. Warum? Weil er war 40 Jahre an dem Hof des ägyptischen Königs. Das war das Bildungszentrum der damaligen Zeit. Vorher waren die Juden die Sippe von Israel, von Jakob, eine ungebildete Nomadensippe, die hatten gar keine Bildung, die konnten nicht schreiben, waren Analphabeten. 40 Jahre, Mose war 120 Jahre alt geworden, sagt die Bibel. 40 Jahre lebte er als Prinz von Ägypten. Cool, was? Er hatte all den Reichtum, er war am Hof des mächtigsten Menschen der damaligen Welt, jedenfalls in der orientalischen Welt. Und genoss als einer der Adoptivsöhne, wahrscheinlich gab es damals noch mehr Söhne im Haus des Pharaos, genoss er Bildung, Wohlstand und alles. Und dann, kennen wir die Geschichte, dann sah er, obwohl er wusste, dass eigentlich seine Herkunft hebräisch, jüdisch war, sah er, wie einer von seinem Ursprungsvolk gequält wurde als Sklave. Irgendwie hatte er vorher anscheinend das verdrängen können. Ich frage mich, wie hat er das geschafft, all die Jahre, an der Not seiner Brüder und Schwestern vorbeizugucken. Er hat es geschafft, aber dann kam sein Temperament mit ihm durch. Und im Ungestüm erschlug er diesen ägyptischen Sklavenhalter und musste fliehen. Und dann lebt er 40 Jahre in der Wüste Midians. 40 Jahre im Verborgenen bei Schafen. Na, okay, er bekam die Zippora, eine Frau dann noch von dem Jethro, dem lieben alten väterliche Figur. Interessant, dass Gott ihm eine Vaterfigur zur Seite stellte. Jethro oder Reguel mit dem anderen Namen. Und er bekam die Tochter 40 Jahre im Verborgenen. Vielleicht lebst du auch gerade so in so einer Phase in deinem Leben, dass du denkst, wo bin ich? Ich bin auf dem Abstellgleis. Hey, das ist gar nicht gesagt. Du bist in einer Vorbereitungszeit. In einer Vorbereitungszeit, dass Gott etwas hervorbringt. Ist das nicht interessant? Gott holt den Prinzen zu den Schafen und nach nochmal 40 Jahren, wer ist, darf ich mal fragen, ganz dezent, wer ist hier 80 Jahre und älter im Raum? Ich sehe nur so aus. Ja, weißt du, guck mal, und da hat Mose mit 80, da fing erst alles bei ihm an. Also nicht erst mit 66, Udo, sondern mit 80 fing bei Mose erst alles an. Und dann schickte Gott Moses, also im saftigen Alter von 80, nochmal los, an den Hof zum Pharao und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und die nächsten 40 Jahre begleitete er das Volk Israel auf einer ziemlich Zickzackkurve durch die Wüste. Und dort erlebte er die vielen Wunder, bis er dann mit 120 Jahren starb. Also eine interessante Lebensgeschichte. Können wir die nächste Folie nehmen? Moses, der Freund Gottes. Er wird Freund Gottes genannt. Es sind interessante Aussagen, die die Bibel über Moses macht. Er war der demütigste Mensch auf Erden. Zumindest im Alten Testament. Dann kam Jesus. Und den kann keiner überbieten. Aber bis dato war Mose der demütigste Mensch auf Erden. Hey, das ist aber ein langer Prozess, den demütig zu machen. Irgendwie als er den Ägypter erschlagen hat, da kam doch eher sein Jähzorn und seine Ungeduld hervor. Und wie war das, als er Gott begegnete im brennenden Dornbusch? Kennst du die Geschichte? Was hat er da rumgemosert und gemeckert? Er hat gesagt, Gott, schick jemand anders, doch nicht mich. Ich bin Stotterer, ich kann nicht reden. Wahrscheinlich hat er wirklich ein Sprachhindernis gehabt. Aber auf alle Ausreden, die er hatte, hat Gott eine gute Antwort. Ganz nebenbei, das hat er bei dir und bei mir auch. Er sagt, hey, dann guck doch an, du hast doch einen Bruder, den Aaron, neben dir. Der wird dann für dich reden. Aber ich weiß gar nicht, wer du bist. Dann sag ich dir meinen Namen. Ich bin Yahweh. Übersetzt, ich lebe für dich. Das Wort Yahweh, wir haben oft gedacht, es wird oft übersetzt, ich bin, der ich bin. Das ist eine ziemlich falsche Übersetzung, eigentlich eine ganz falsche Übersetzung. Weil so denkt kein Orientale. Im Hebräischen gibt es diese philosophischen, ontologischen Seinsbegriffe überhaupt nicht. Die Orientalen sind Praktologen. Leute mit Händen und Füßen, die arbeiten und die Geschichten erzählen, voller Bilder, so wie Tausend eine Nacht. Und dort, das Wort Yahweh kommt von der Wurzel, von dem Wort Leben, von Hai, Lachaim, sagen die Juden, wenn sie sich zuprosten. Und so müsste man es übersetzen, kannst du bei Wikipedia wirklich nachschlagen, das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht. Ich lebe für dich, und dann kommt die semitische Doppelung, was immer ein heiliger Schwur ist, so wie Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das Neutestamentlich, und ich schwöre dir mit meiner ganzen Existenz, ich bin für dich da, ich lebe für dich, ich sorge für dich, ich führe dich, ich beschütze dich, ich bewahre dich, ich bin dein Vater. Eigentlich ist das ein Inbegriff für Vaterschaft, für Führerschaft, für Leiterschaft, für Zuhause sein. Mose, du brauchst einen Vater, und ich bin der. Brauchst du auch einen Vater? Einer, der für dich sorgt, an den du dich anlehnen kannst, dass du nicht immer die ganze Last des Lebens tragen musst. Ich glaube, eigentlich jeder Mensch auf der Welt wünscht sich so jemanden. Darum, wenn du nochmal bei Mose genau hinguckst, Gott macht wie so ein Schaufenster uns an. Er zieht den Vorhang auf und sagt, guckt nochmal hin, ich erzähle euch nicht nur die Geschichte, es war ja kein Märchen, es ist eine reale Lebenssituation. Und an diesen Menschen demonstriere ich euch etwas, wie ihr leben könnt. Gucken wir uns weiter diesen Mose an. Sein Name ist ja sehr interessant. Der Sohn, der Herausgezogene, der Herauszieher. Da war was Prophetisches. Wir werden gleich nochmal da genauer hinschauen. Nichts in deinem Leben ist Zufall, wenn du ein Kind Gottes bist. Kannst du das glauben? Nichts in deinem Leben ist Zufall. Wir sagen manchmal so, Gott lässt den Zufall zufallen. Gott führt die Regie. Maria Prehan hat mal gesagt, Gott spielt bei mir keine Rolle, sondern er ist der Regisseur meines Lebens. Finde ich eine gute Aussage. Gott, wenn du Jesus den Herrn nennst, dann heißt das im selben Atemzug, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Du schreibst das Drehbuch. Natürlich, Gott macht uns nicht zu Marionetten. Er fragt schon nach unserem Willen und er plant auch deine Persönlichkeit, deinen Charakter mit ein, aber er hat das erste und das letzte Wort. Mose, der Freund Gottes, erkannte die Stimme Jahwes. Wenn du die Geschichten mal nachliest und ich, also heute, das ist nur eine Ermutigung, mal wieder Bibel zu lesen, hörst du das? Und die Mose-Geschichte mal wieder rauszuholen, zweite Buch Mose und folgende, ja, und da mal reinzugehen und zu gucken, Vater, was willst du mir dadurch sagen? Also mir ist richtig ein ganzer Bilderbuchbogen aufgegangen. Zum Beispiel, als Mose in der Herrlichkeitswolke Gottes war, oben auf dem Berg Sinai, dort wo er die Gebote empfing. Nebenbei, die 10 Gebote sind eigentlich keine Gebote. Die Juden selber nennen sie die 10 Worte. Weil im Hebräischen gibt es nicht die Befehlsform. Die umschreiben sie prophetisch im Sinne von Zukunft. Na, was ist Zukunft nochmal? Futur, genau. Dankeschön. Also, die Gebote fangen so an. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist das ein Gebot? Nein, das ist eine Aussage. Schon im Deutschen. Du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Weil wenn ich Gott bin, dann brauchst du sie nicht mehr. Du wirst dann nicht stehlen, morden und irgendeine andere Dummheit machen, weil du lebst mit mir zusammen und dann passt das nicht zu uns. Oh, wir haben oft Gesetze daraus gemacht. Streng dich mehr an, Baby. Ja, sei ein braver Christ. Sei stubenrein. Mach es richtig. Und so hat Israel es auch in vielfach verstanden. Und sie haben noch mehr Gesetze, noch mehr und sagen, wenn ich die Gesetze einhalte, dann kann ich Gott gefallen. Und so ist auch das Christentum leider für viele Menschen zu einer Pflichtübung geworden. Oh, ich habe so viele Jahre Leistung gelebt im Reich Gottes. Oh, hast du jemals genug Bibel gelesen? Hast du jemals genug gebetet? Hast du jemals genug Menschen von Jesus erzählt? Nein, natürlich nicht. Also bist du der Versager. Streng dich noch mehr an. Wie viele Predigten habe ich so gehalten? Streng dich noch mehr an. Freunde, das ist eigentlich so, wie das Volk Israel Moses verstanden hat und sie haben Gesetze daraus formuliert. Aber Moses selber, ich glaube, er hat Gott anders verstanden, weil er ist hineingegangen in die Herrlichkeit. Wenn du das liest, das tut meinem Herzen jemals weh. Mose geht in diese Schekina-Herrlichkeitswolke, das war, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, die Wolke lagerte oben auf dem Berg Sinai. Mose ging hinein. Was sagt das Volk Israel? Geh du mal da lieber rein. Geh du mal stellvertretend für uns hinein. Wir warten hier unten. Und dann haben sie Dummheiten gemacht. Ne? Sind um das goldene Kalb getanzt und haben andere Dummheiten gemacht. Aber das heißt, sie haben sich gefürchtet vor Gott, weil sie ihn nicht wirklich kannten. Sie kannten seine Stimme nicht. Sie kannten seine ausgestreckte Hand nicht. Moses hineingegangen. Und er ist geradezu süchtig danach geworden, nach dieser Gegenwart, nach der Herrlichkeit Gottes. Wenn du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben kennenlernst, du kriegst richtig Hunger und Durst nach mehr. Du willst noch mehr, du willst noch tiefer hinein. Du willst nicht ferne stehen bleiben und sagen, ja, Lobpreisteam, macht ihr das mal für mich. Pastor, predige du mal, hör du mal stellvertretend für mich. Freunde, wenn wir so leben, dann leben wir eigentlich so, wie das Volk Israel damals gelebt hat. Wir suchen Stellvertreter. Wir denken, oh, die Katholen, die haben ihren Papst. Ne? Vielleicht haben wir Freikirchler manchmal auch unsere Pastora, Pastor, Hauskreisleiter, irgendjemand, der was stellvertretend machen soll. Aber wir dürfen alle hineinkommen in die Gegenwart Gottes. Mose ist uns vorausgegangen, ich will mitgehen. Es heißt sogar, ich habe ja die Gabe des Essens, ne? Es heißt sogar, dass die 70 Ältesten, die er und Aaron mitgenommen haben in die Herrlichkeitswolke Gottes, die haben gegessen und getrunken von der Herrlichkeit Gottes. Steht da wirklich in der Bibel. Die sind so gesättigt worden von dieser Präsenz. Was haben sie da alles gehört, gesehen, geschmeckt? Einmal hat Mose gesagt, oh Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und was ist passiert? Tisch, bumm, krach, irgendwie Feuerwerk. Nee, Gott ist gekommen, diese Wolke der Herrlichkeit ist gekommen und dann hat Mose gesagt, oh Güte, Gnade, Liebe. Er ist da eingetaucht und was hat er gesehen? Er hat ja nicht einen jähzornigen, großen Richtergott gesehen, sondern wirklich ein Abba, ein Vater, der sicherlich König aller Könige ist und Herr aller Herren, aber der voller Zärtlichkeit und Liebe ist. Der wie ein Adler uns, das ist auch bei Mose geschrieben, auf seinen Fittichen uns trägt. Bilder voller Zärtlichkeit. Dieser mächtige Gott ist voller Zärtlichkeit. Moses, der Freund Gottes, Können wir noch mal die letzte Folie? Ich möchte einfach heute Appetithäppchen sein. Ich bin ein großer Appetithappen, ich weiß. Aber ich möchte dir so Mut machen, lies einmal die Geschichte neu. Und zusammen mit dem Vater im Himmel, lies sie einfach neu durch. Vater, rede dadurch zu mir. Ich bin doch auch dein Kind, dein Sohn. Und ich brauche auch einen Vater, so wie Mose einen Vater brauchte. Ich brauche dich als Vater. Und dann schau mal, ich habe nur aufgeschrieben, was mir so ganz schnell, auf die Schnelle deutlich geworden ist. Erstens, da wo deine Angriffe liegen, da verbirgt sich auch oftmals deine Berufung. Guck mal, sein Name war der Herausgezogene, der aus dem Schlamassel herausgezogen wird. Mosella, ne? Und Moses hier im Körbchen. Stell dir vor, hier, auf dem Nil. Und die Krokodile, ne, das ist irgendwie nicht ein tolles Bild, finde ich. Da fühlt man sich nicht sicher. So wie ich mir vorstelle, dass auch Noah in der Arche nicht sich wahnsinnig geborgen fühlte, als das Wasser immer mehr stieg und man nirgendwo mehr Land sah. Dieses Mosekörbchen steht für mich für die Geborgenheit, die wir nur in Gott haben. Die hast du nicht in den Umständen. Wovon redet dein Leben, wenn du deine Biografie mal anguckst? Es gibt so viele Dinge, die wir nicht verstehen. Aber meine geistlichen Väter und Mütter, die in meiner Gemeinde mich damals hochgepäppelt haben, die haben immer gesagt, Junge, da wo deine Anfechtungen sind, da ist deine Berufung. Und ich habe das oft als junger Mensch nicht verstanden. Mittlerweile glaube ich das. Dass dort, wo ich besonders herausgefordert bin, da will ich nochmal hingucken, warum ist das so? Zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du immer wieder mit Krankheit zu kämpfen hast, dann würde ich dir empfehlen, bete für Menschen, die krank sind. Guck nicht auf deine eigene Not. Ja, lass Gott sich darum kümmern. Der kümmert sich. Trachte zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles andere zufallen. Dann fang an, für andere Menschen zu beten. Vielleicht bist du gerade derjenige, durch den Gott andere Menschen berühren will. Und der Teufel sagt, ja, guck doch mal an, du selber kannst kaum rumkrauchen und flauchen, ja, und dann willst du für andere beten, ha, ha, ha. Oder wenn du selber oft Mangel hast in deinem Leben, Beraubung erlebst, Dinge gehen ständig kaputt oder irgendwas wird dir gestohlen oder so. Ja, was die menschliche Reaktion ist, oh, wir versuchen zu behüten, dass uns nicht noch mehr wegkommt. Das ist die Anfechtung, ja. Aber ich möchte dich so ermutigen, dann steh auch im Glauben und sag, Vater, jetzt musst du dich um mich kümmern. Du bist mein Vater, mein Versorger. Aber ich werde großzügig sein. Ich werde andere beschenken. Guck mal noch mal in deinem Leben nach. Manchmal verrät sich der Teufel selber, indem er uns genau an den Stellen angreift, wo Gott etwas hineingelegt hat in unser Leben. Bei Moses war es so. Mose, guck mal, du hast keinen Vater, du bist in Gefahr auf dem Nil. Und der herausgezogen wird aus dem Schlamassel, wird zu dem, der Herauszieher sein wird. Und das Volk Israel, das ist für Israel der größte Tag, der Exodus, der Auszug aus dem Land der Sklaverei. Die Passanacht. Bis heute noch ist das im Judentum das Allerwichtigste. Und ist es nicht interessant, wie Gott das zusammengebracht hat im Alten und im Neuen Bund? Ist nicht für uns genauso der gute Freitag, dieser Auszug, das war derselbe Nacht, in dem die Passalämmer, ja, Pessach gefeiert wurde, feiern wir Ostern jedes Jahr zusammen. Weil auch für uns, das ist doch ein Symbol, ein Synonym geradezu, ein Zeichen, dass Gott aus der tiefsten Dunkelheit Leben machen kann. Gott bewahrt uns nicht vor allen Plagen, wohl aber in allen Herausforderungen. Das ist so eine zweite Lektion, die ich gesehen habe. Oh Mann, ich möchte nicht in der Haut von Mose gesteckt haben. Ne? Mr. Bimbam, dein Stab, du stehst hier, da ist das Rote Meer, da hinten sind die Ägypter, alle uns auf den Fersen. Und das Volk Israel, 2 Millionen, gucken Mose an und sagen, was sollen wir jetzt tun? Und Mose sagt, Herr, was sollen wir tun? Streckt den Stab aus. Was soll das helfen? Das ist doch verrückt. Wie soll dieses kleine Stück Holz hier einen Weg machen? Hey, wie oft führt uns Gott in solche Situationen, dass wir sagen, wir verstehen null. Gott, wie machst du das? Genau so macht er es. Er macht es genau so, indem er unser Vertrauen herausfordert und sagt, vertraust du mir? Der Stock wird es doch nicht bringen, das sieht doch jedes Kind. Mit dem Stock kannst du auf dem Wasser rumhauen, wie du willst. Du wirst nicht das Rote Meer teilen können. Aber wenn du voller Vertrauen, geradezu kindlich vertrauensvoll, diesen Stock hochhältst, Mose, da wird ein Weg sein, wo keine Wege sind. Nur Gottes liebende Hände können alle Zutaten unserer Biografie noch in Segen verwandeln. Weißt du, wenn du auf die ersten Jahre von Mose guckst, würde ich sagen, so, stell mal vor, ich bin jetzt 61, wenn ich mir Mose im 61. Lebensjahr vorstelle, würde ich sagen, Mensch, Mose, doller Abstieg. Vorher warst du noch im Haus von Pharao, hast eine Nummer gespielt und jetzt bist du da in der Wüste bei dem alten Opa Jethro. Naja, hast eine Frau bekommen, aber jetzt predigst du die Schafe an. Toll. Weißt du, David war ein Hirte, den Gott zum König machte. Mose war ein König, den Gott zum Hirten machte. Was würdest du sagen, was ist eher der Aufstieg? Ich würde sagen, David eher, aber Mose, das ist ein Abstieg, du bist der Loser, vergiss es. Und du wirst immer älter, was denkst du? Na, mit dir ist nicht mehr viel anzufangen. Hey, aber so ist Gott nicht. Gott nimmt die Zutaten deines Lebens und unter seinen segnenden Händen, egal was du erlebt hast, und jeder könnte seine Geschichte erzählen, könnte sagen, oh Mann, 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 meine Biografie. Wenn der Vater im Himmel sie berührt, da passieren die Wunder. Viertens, Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Als ich Theologie studiert habe, da gab es so einen Witz bei uns. Und zwar, so damals Jesus People Zeit, ich hatte lange Haare, wirklich, ich hatte Haare. Hier so wie Miraculix sah ich ungefähr aus, ja. Und da wurde erzählt, ein Hippie kam zum Glauben an Jesus. Und dann war der ganz begeistert, als der gelesen hat, dass Gott das Meer geteilt hat und dass Israel durch das Meer ziehen konnte. Dann kam ein Theologe vorbei und hat gesagt, junger Mann, das muss man ganz anders verstehen. Also ob es das Rote Meer war, das wissen wir nicht genau. Und wenn, dann war es höchstens so 10 cm hohes Wasser. Okay, dieser junge Jesus People, der ja so begeistert war jetzt von seinem neuen Glauben, überlegte einen Augenblick, dann las er weiter und rief auf ihm einmal wieder, Halleluja, kam der Theologe zurück und sagte, was habe ich gerade erzählt, das war kein Wunder, das ist alles und ob Mose überhaupt existiert, das ist historisch sehr höchst fraglich. Dann sagte Jesus People, aber wenn das stimmt, in 10 cm Wasser hat Gott die ganzen Ägypter ertränkt, Halleluja. Oh Freunde, wir sind manchmal so dumm, wir können uns die Wunder oft gar nicht richtig glauben und verstehen, aber Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und er macht Wege, wo keine Wege sind. Und ich möchte dich so ermutigen, auch in deinem Leben, wenn du vielleicht gerade ein Wunder brauchst. Ja, bist du hier und brauchst ein Wunder? Ich weiß nicht, ich kann nicht Wunder tun, aber ich habe einen Gott, der Wunder tun kann. Ein Gott, der wunderbar und wunderschön und wundervoll ist. Vertraue ihm. Er hat Jesus gesandt. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Der Weg zum Vater, der Weg zum Leben. Und wenn du Jesus am Kreuz anguckst, und nur da stehen geblieben wärst, hättest du sagen können, ja, du bist doch auch ein Verlierer. Du hängst am Kreuz, bist schwach, verblutest. Wir müssen die ganze Geschichte lesen. Und dein Leben, solange du hier bist, ist dein Leben nicht zu Ende. Halleluja. Und Gott kann immer noch ein Kapitel schreiben. Vielleicht bist du gerade jetzt so, Gründonnerstagabend im Garten Gethsemane und sagst, Gott, mein Gott, hast du mich verlassen? Vielleicht hängst du gerade irgendwo an einem Stück Holz in deinem Leben fest und sagst, wo ist denn Gott hier? Ich sehe nur Dunkelheit. Hey, das ging unserem Meister genauso. Guck dir die ganze Geschichte an. Seine letzten Worte waren nicht, ich hau ab, ich gebe auf, macht euren Kram alleine. Das hättet ihr vielleicht aus meinem Mund gehört, aber die letzten Worte Jesu war, es ist vollbracht. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, mein ganzes Leben. Voller Vertrauen. Und noch ein letzter Aspekt. Aber Vater, passt auf unser Körbchen auf diese Arche und bringt uns sicher ans Ziel. Ich würde gerne mit euch jetzt eine kleine Zeichenhandlung machen. Und wenn, seid ihr so lieb, helft ihr mit. Jeder bräuchte jetzt so ein kleines Zettelchen, kriegt ihr gleich gereicht und einen Kugelschreiber. Und ich möchte euch einladen, dass ihr mal einen Augenblick überlegt, gibt es Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich bin gerade in einer Herausforderung. Da wünschte ich mir ein Wunder. Da brauche ich einen Durchbruch. Vielleicht ist es in deinem Körper, vielleicht brauchst du Heilung an irgendeiner Stelle. Vielleicht ist es die Sorge um einen geliebten Menschen, dass du sagst, ich weiß gar nicht, was aus meinen Kindern wird oder meinen Enkelkindern oder meinem Nachbar, Bruder, Schwester, was auch immer. Vielleicht sind es materielle Sorgen, dass du sagst, hey, ich weiß nicht, ob meine Arbeitsstelle noch sicher ist oder was auch immer dein Herz bewegt. Ich glaube, du wirst es selber spüren, was gerade oben aufliegt, wie so ein Stein auf deinem Herzen. ich möchte dich bitten, dass du das mal als Stichwort auf den Zettel schreibst. Nicht für mich, sondern um das Gott hinzuhalten. Und wenn du es nicht schreiben willst, dann mach einfach ein X oder ein Zeichen. Es geht jetzt nicht um die Worte allein, es geht einfach darum, gleich, dass du etwas tust. Weil Glauben heißt auch Schritte gehen. Das heißt, etwas, das ist was Konkretes. Etwas, was sich verleiblichen will, was körperlich sich manifestieren will. Und so wie damals die Mutter und der Vater von Moses in ihrer großen Not, was hatten sie? Sie hatten ein Kind und sie wussten, dieses Kind ist dem Tod geweiht. Dieses Kind muss sterben. Der Pharao hat gesagt, alle Jungs müssen sterben. Moses muss sterben. Keine Ahnung, wie jetzt hier Rettung kommen soll. Wo brauchst du vielleicht ein ähnliches Wunder, dass du sagst, ich weiß nicht, wie hier Rettung in meinem Leben kommen soll, wie hier Gott wirken kann. Und dann haben sie aber das getan, was sie in ihrem Herzen empfunden haben, was Gott ihnen gesagt hat. Bau dir eine kleine Arche. Vielleicht haben sie die Geschichten ja gekannt von Noah und der Arche, der Rettung. Und dann haben sie diese Arche, ich meine, das ist doch menschlich betrachtet eigentlich unmöglich. So ein Kind, wir haben gerade vor 2 Wochen eine Enkeltochter bekommen. Wenn ich mir vorstelle, die kleine Josephine in so einen Korb zu legen und die auf den Nil hinauszuschicken, wo sie untergehen kann, ertrinken kann. Was muss in den Herzen von den Eltern von Moses dort gewesen sein? Aber sie haben vertraut. Sie haben gesagt, Gott, wenn du das sagst, ich lege es in deinen Korb hinein. In deine Arche, in dein Boot der Rettung hinein. Und du wirst dich darum kümmern. Das ist eigentlich der Ausdruck. Sie haben losgelassen, was sie selber nicht ändern konnten. Es gibt Dinge, die kannst du alleine nicht verändern. Und das macht einem manchmal ganz schön Mischugge. Aber es ist ein Akt des Vertrauens, wenn du es loslässt. Und ich möchte dich einladen, wenn es dir eine Hilfe ist, dass du gleich mal nach vorne kommst. Das, was du aufgeschrieben hast, das, was du an Last jetzt hast, dass du es hier in diesen Korb, ich tue mal Mose Mosella mal kurz raus. Und dass du es hier reinlegst. Und dann wollen wir das nochmal Gott gemeinsam hinhalten und sagen, als ein Akt des Vertrauens, Gott, wir können das nicht tragen. Wir haben keine Ahnung, wie du dieses Problem lösen wirst, jenes Problem lösen wirst. Heiliger Geist, Miriam, Heiliger Geist, pass darauf bitte auf, dass es am richtigen Ort ankommt. Aber bring es dorthin, wo du die Wunder tun kannst. Herr, so bitte ich dich jetzt, dass du in diesem Augenblick, wenn wir das so aufschreiben, dass es wirklich etwas, nicht nur so eine Aktion ist, sondern wirklich etwas im Geist ist, was du bewegst, was du, ja, wo Himmel und Erde zusammenkommen in Kooperation und wo deine Wunder geschehen werden. Okay, jetzt schreibt es gerne auf. Und Dankeschön, dass ihr ein bisschen Musik macht und dann dürft ihr gerne kommen, hier vorne das in den Korb legen, dann würde ich gerne noch einmal dafür beten. Wir, Vater Gott, und wir haben das jetzt so als ein Zeichen unseres Glaubens, unseres Vertrauens aufgeschrieben, all die Lasten und ach, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, was wir hätten aufschreiben können. Aber du kennst das alles, wo wir ein Wunder brauchen. Danke, dass du uns durch Moses so ein lebendiges Bild vor Augen gemalt hast, wie du es machst. Wie du aus unseren Unmöglichkeiten deine Möglichkeit machst. Wie du aus unseren Herausforderungen neue Wege machst. Danke dafür. Papa, und wir haben das jetzt so hier in dieses Mosekörbchen hineingelegt. Und so wie du damals Moses durch all die Gefahren hindurchgebracht hast und Wege gemacht hast, wo keine Wege waren, so bete ich jetzt mit meinen Geschwistern im Einheit, im Vertrauen zu dir. Schaffe du deine Wege hier. In all diesen verschiedenen Situationen. Bring du da dein göttliches Leben hinein, dein Auferstehungsleben und verherrliche du dich in unserer Mitte. Und am allermeisten bitte ich dich, Vater, dass wir, so wie Moses, deine Freunde werden, deine Söhne und Töchter werden, die dir vertrauen können, ihr ganzes Leben lang und wissen, alles, was du tust, ist gut. Wir geben dir die Ehre. Amen. Amen.